Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Heute ein eigenartiger Sonntag, weil ich keinen Gottesdienst hatte. Aber wenn ich keinen Gottesdienst habe, dann muss ich natürlich etwas lernen. Also ich muss immer was lernen. Ich wäre so gespannt drauf, wie sich dieses Gefühl der Langeweile eigentlich anfühlt. Das kenne ich nicht, weil es gibt immer was zu tun, es ist immer irrsinnig spannend, irgendwas in dieser Welt wartet darauf, dass ich es kapiere. Gestern am Abend habe ich mir noch eine DVD angeschaut, die ist schon ältere, vom Dr. House, und da gab es einen Fall, da hat jemand die Pest. Daraufhin habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt rausfinden, was das eigentlich ist und wie das ausschaut und so weiter und so fort. Und dabei bin ich auf etwas unglaublich Spannendes draufgekommen und dazu möchte ich Sie einladen, mir zu folgen. Wenn Sie hier in dieser Gegend unterwegs sind, sich Kirchen anschauen, dann werden Sie unglaublich tolle alte Kirchen finden. Die sind ganz, 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 ganz genial. Also zum Beispiel in Verwerfen drüben mit den riesigen Flügelaltären oder, seien Sie herzlich eingeladen, meine liebe kleine Anna-Kapelle in St. Johann in Pongau, ganz was Tolles. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt und da ist, dann fällt dann irgendwann einmal was auf. Witzigerweise hört das dann alles so irgendwann einmal nach 1320, 30, 40, 50, hört es auf. Also bis zu dieser Zeit gibt es hier unglaublich tolle Kirchbauten und wenn Sie hinausschauen nach Frankreich, diese genialen, unglaublichen Kathedralen, die da zusammengebaut haben, die gehen auch alle sowas bis 1330, 1340. Und dann ist aus. Schauen Sie hinein in ganz alte Städte. Ja, gerade in Frankreich sieht man es gut, wo es einen Schnitt gibt. So um die 1340, 1350 ist es aus. Und wieso eigentlich? Um es ganz ehrlich zu sein, aus einem einfachen Grund. Damals ist die europäische Kultur zugrunde gegangen. Ist das nicht eine spannende Aussage? Da endete etwas. Die alteuropäische Kultur endet allen Ernstes im großen, großen Pestzug. Diesen riesigen Pestzug, den hat es gegeben von 1347 bis 1353, wobei auch das schon ein bisschen falsch ist. In Wirklichkeit hat es nur 3 Jahre gebraucht, bis ganz Europa, aber wirklich bis ins hinterste Zipfel, mit Pest erfüllt war. Und sehr, sehr regional unterschiedlich, um es gleich zu sagen, es gab ganze Gegenden, wo niemals ein einziger Pestfall aufgetreten ist, so zum Beispiel im Herzogtum Mailand oder in Prag oder in größten Teilen Polens. Dann gab es Gegenden, wo es relativ wenig Tote gegeben hat, nämlich nur 10%, zum Beispiel im ganzen süddeutschen Raum. Und dann gab es Gegenden, wo bis 80% der Menschen gestorben sind. Zum Beispiel in Florenz, da wissen wir es ganz genau, weil da sind die Sterbebücher erhalten. Dort sind wirklich 80% gestorben. Genauso in Hamburg, genauso in Köln und in ganz weiten Teilen Frankreichs und Südenglands. Das waren 80% der Bevölkerung weg. Nach 5 Jahren, als die Pest zum ersten Mal wieder erloschen ist, waren 1/3 der gesamteuropäischen Bevölkerung tot. In Wirklichkeit war das eine Pandemie, also nicht ganz, weil nach Nord- und Südamerika und Australien ist es nicht gekommen, aber die gleiche Pest hat mit Sicherheit gewütet in China, in ganz Asien und nach Knochenfunden kann man das auch sagen, in Afrika. Für Europa hat das bedeutet, dass eine ganze Gesellschaft zugrunde gegangen ist, und zwar eine Gesellschaft, eine mittelalterliche Gesellschaft, die unserem Bild vom dunklen Mittelalter überhaupt nicht entspricht. Es war eine blühende, eine sehr, sehr tolle Kultur, hochkultiviert, wunderschön in den Bauwerken, in den Kleidern, in Theateraufführungen, in der Buchschreibekunst der Klöster und noch etwas ganz Spannendes, eine Periode, ja, von 90 Jahren absoluten Friedens. Also ganz was Tolles, was wir so überhaupt nicht kennen. Und plötzlich im Jahre 1347 tritt die Pest aus Asien kommend zum ersten Mal auf einen Europäer, nämlich auf venezianische Handelsreisende. Die stecken sich auf der Halbinsel Krim an, importieren das nach Venedig und auf der anderen Seite ein Jahr ganz kurz später dann genuesische Handelsreisende. Und von diesen beiden Punkten, Venedig und Genua, bricht die Pest aus und tobt sich aus in einer Art und Weise, die man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Nun, meine Lieben, was ist daran so das Faszinierende? Also erstens einmal, diese klare Erkenntnis, die hat mich schon immer im Studium gewundert, weil du hörst also immer Kirchbauten und kirchliche Kultur, auch Theologie, circa bis diesem Bereich, 1350, und dann ist aus. Dann tritt was ganz was anderes in den Vordergrund, nämlich das Geld, die Wirtschaft. Ganz neue Erfindungen werden gemacht. Es geht um Mechanisierung, es geht um Geldwirtschaft. Ganz einfach deswegen, weil so wenig Arbeiter mehr da waren. Man konnte also nicht mehr auf menschliche Arbeitskraft setzen, sondern man musste also alles, was nur irgend gegangen ist, mechanisieren. Und es gab eine zweite Sache, und die ist viel, viel wichtiger und interessiert mich und vielleicht, so hoffe ich, auch Sie viel, viel mehr, nämlich die völlige Veränderung einer Kultur durch die Pest oder, sagen wir jetzt schon vorsichtshalber, durch den schwarzen Tod. Es gibt einen Schriftsteller, der wahrscheinlich eh sehr bekannt ist, das ist Boccaccio. Der schreibt und er schreibt: Wir wollen darüber schweigen, dass ein Bürger den anderen mied, dass fast kein Nachbar für den anderen sorgte und sich selbst Verwandte gar nicht oder nur selten und dann nur von weitem sahen. Die fürchterliche Heimsuchung hat eine solche Verwirrung der Herzen der Männer und Frauen gestiftet, dass ein Bruder den anderen, der Onkel den Neffen, die Schwester den Bruder und oft die Frau den Ehemann verließ, ja noch merkwürdiger und schier unglaublich scheint, Vater und Mutter scheuten sich nach ihren Kindern zu sehen und sie zu pflegen, als ob sie nicht die ihren wären. Viele starben, die, wenn man sich um sie gekümmert hätte, wohl wieder genesen wären. Aber wegen des Fehlens an ordentlicher und für den Kranken nötiger Pflege und wegen der Macht des schwarzen Todes war die Zahl derer, die Tag und Nacht starben, so groß, dass es Schaudern erregte, davon zu hören, geschweige denn es mitzuerleben. In solchen Jammern, in solcher Betrübnis der Stadt war auch das ehrwürdige Ansehen der göttlichen und menschlichen Gesetze fast zerstört, denn ihre Diener und Vollstrecker waren gleich den übrigen Einwohnern alle krank oder tot und hatten so wenig Gehilfen behalten, dass sie keine Amtshandlungen mehr vornehmen konnten. Darum konnte sich ein jeder erlauben, was er wollte. Ja, und was sich die Leute erlaubt haben, das war das Judenvernichten. Es war das Judenvernichten. Ein Jude hatte auf der Folter gestanden, er hätte einen Brunnen vergiftet. Dieses natürlich auf der Folter erzwungene erreichte innerhalb kürzester Zeit, schoss diese Nachricht durch ganz Europa hindurch und hatte unglaublichste Wirkungen. In der Tat waren die kirchliche und die weltliche Obrigkeit, was ja sehr oft noch immer das Gleiche war, nicht mehr imstande, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Weil indem die Bischöfe und die paar Leute, die ihnen verblieben waren, versuchten, die Juden zu schützen und auch bitte die alten Stadträte, geschah es zum Beispiel, dass im Februar 1349 in Straßburg die Stadtregierung von den Zünften abgesetzt wurde und die neue Stadtregierung erduldete dann das Massaker an den Juden. Von 1.900 wurden 900 erschlagen, obwohl zu dieser Zeit in der Stadt die Pest noch nicht wütete. Im gleichen Jahr verbrannten sich 400 Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Worms in ihren Häusern, um nicht den Mordbrennern in die Hände zu fallen. Im Juli des gleichen Jahres beging die jüdische Gemeinde von Frankfurt am Main auf die gleiche Art und Weise Selbstmord. In Mainz griffen die Juden zur Selbstverteidigung und töteten 200 sie angreifende Stadtbürger, was ihnen aber nicht viel half, denn 2 Monate später beging auch die jüdische Gemeinde von Mainz, die damals größte in ganz Europa, kollektiven Selbstmord durch Anzünden der eigenen Häuser. Aus der gleichen Zeit schreibt der italienische Kornist Matteo Villani, die Menschen in der Erkenntnis, dass sie wenige und durch Erbschaften und Weitergabe irdischer Dinge reich geworden waren und der Vergangenheit vergessend, als wären sie nie gewesen, trieben es zügelloser und erbärmlicher als jemals zuvor. Sie ergaben sich dem Müßiggang und ihre Zerrüttung führte sie in die Sünde der Füllerei, in Gelage, in Wirtshäuser, zu Speisen, zum Glücksspiel und die Hurerei. Bedenkenlos warfen sie sich der Lust in die Arme und auf der anderen Seite zur gleichen Zeit traten die großen Geißlerzüge auf, wo die Menschen durch Europa hindurchzogen, sich selbst auspeitschten, um Buße zu tun und in Wirklichkeit dadurch natürlich erst die Pest verbreiteten. In der Tat haben natürlich die Geißler in einem ganz, ganz hohen Ausmaß Schuld daran gehabt, dass sich die Pest in solch extremsten Weise in ganz Europa verbreiten konnte, denn normalerweise wäre die Krankheit wahrscheinlich früher schon erloschen, weil so wenig Leute mehr da waren und die hätten nicht wirklich noch weiter Reisen gemacht. Nein, die Geißler hatten schon ihren großen Anteil daran. Die anderen dagegen weigerten sich zum Beispiel, ihre Felder zu bestellen, mit der einfachen Argumentation, höchstwahrscheinlich stirbe ich eh bald und wenn ich nicht stirbt, dann sterben meine Verwandten und ich erbe eh alles, also brauche ich auch nichts arbeiten. In der Tat ist es heute eine große Frage, ob es wirklich die Pest war, die damals gewütet hat. Es geht eigentlich viel zu schnell. In nur 3 Jahren ganz Europa ist geradezu unglaublich. Ja, es gibt eine große Anzahl von anderen Krankheiten, die da schon in Verdacht genommen wurden. Höchstwahrscheinlich war es eine Mischung aus allem Möglichen, sowohl den Hungersnöten, weil niemand mehr gearbeitet hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite gerade auch wegen des ständigen Vorwurfs der Brunnenvergifterei hat man immer begleitend zu den vielen, vielen Toten und den nicht mehr funktionierenden Beerdigungen in vielen Gegenden natürlich auch die Cholera als Begleiterscheinung fast aller großen Erkrankungen ins Visier genommen. Aber selbst so vollkommen exotische Erkrankungen wie das hämorrhagische Fieber, das ist sowas ganz was Eigenartiges, also das Ebola-Virus, Ebola-Ausbrüche sind ja das bekannteste davon, wurden immer wieder in den Verdacht genommen. Dazu kamen sicherlich auch Pockenepidemien. Es kam praktisch schon alles gleichzeitig, als die Ordnung zu zerfallen begann, als die Toten nicht mehr ordentlich bestattet wurden, als die Kranken nicht mehr versorgt wurden, da kam alles durcheinander. Ja, in Wirklichkeit, die Pest selbst, die kommt von den Rattenflöhen. Also das ist ganz einfach, dieser Pesterreger ist ein Bakterium, das lebt in den Flöhen, die beißen die Ratten und irgendwann einmal kommt es zu so einer Anhäufung, dass die Ratten dann alle massenhaft sterben und den Flöhen nichts anderes übrig bleibt, als in ihrer Not, weil das mögen sie eigentlich nicht so gern, auf den Menschen hinüber zu springen und diesen selbst dann als Blutswirt zu verwenden. Und in dem Moment hat der Mensch die Pest und dann geht's, das wissen wir heute, gar nicht so sehr über die Flöhen weiter, wenn es einer einmal hat, sondern dann geht's eher über die Läuse weiter. Es gibt die Pest bis heute. In der Tat ist es so, dass weite Strecken der USA die Nagetiere Pest tragen. In den USA gibt es 10 bis 15 Pestfälle im Jahr. In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es einen Pestausbruch in Bombay in Indien. Nun, in der Tat hat keine dieser Ausbrüche irgendwelche großen Epidemien nach sich gezogen. Warum, weiß man nicht. Man vermutet ganz einfach, dass sich der Pesterreger verändert hat und weitaus weniger gefährlich für den Menschen geworden ist, weil der Mensch ihn ja eigentlich uninteressant ist. Es ist viel interessanter für ihn, in den Nagetieren leben zu können und es ist auch gescheiter, die Nagetiere nicht gleich umzubringen. Aber meine Lieben, die Pest ist allen Ernstes unter uns. Die Pest und all ihre Folgen. Und das ist das, weshalb ich Ihnen das alles eigentlich ja erzähle, denken Sie doch, die Weigerung der Menschen, sich um ihre Verwandten zu kümmern, die Weigerung der Menschen, sich selbst um ihre Kinder zu kümmern, die Hingabe an die Lust, die Völlerei oder das Abdrehen in extremste religiöse Sekten mit Selbstgeißelungen. Wollen Sie mir zustimmen, dass wir all dies heute haargenauso sehen? Und deswegen als Schluss von Albert Camus, der Schluss seines Buches »Die Pest«. Während er den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empordrangen, da die Pest nun besiegt war, erinnerte er sich daran, dass diese Fröhlichkeit doch ständig bedroht war. Denn er wusste, was dieser frohen Menge unbekannt war, was in den Büchern steht, dass das Pestbakterium niemals ausstirbt oder verschwindet, sondern jahrzehntelang in Möbeln und in der Wäsche schlummern kann, dass es in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet und dass es vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung des Menschen ihre Ratten weckt und erneut aussenden wird. Einen gesegneten Abend und einen guten und nachdenklichen Beginn dieser Woche wünsche ich Ihnen, Ihr Pfarrer Hans Spiegel.